beginne nun die fünfte Lesung. Im Morgengrauen um 5:30 fuhren wir zum letzten Mal eine kurze Strecke mit dem Zug zur Arbeit. Auf einem staubigen Weg durch Wiesen und einem Birkenwald wanderten wir zur fertigen Baustelle. Dabei erzählte ich, was sich in der Berufsschule ereignet hatte. Der Hausmeister wohnte in der Schule und sah immer auf Ordnung. In den Sommerferien waren alle Klassenzimmer mit neuen Elektrokabeln und Schaltern ausgestattet worden. Außerdem wurde alles neu gestrichen. Die Nebenräume sollen in den Herbstferien erledigt werden. Die Nebenräume sind kleine Räume mit einer Tür zum Flur und einer Tür zum Klassenzimmer. Dort korrigieren die Lehrer unsere Arbeiten. Darin sind auch verschiedene Lehrmittel untergebracht. Eines Tages kramte der Hausmeister auf dem Dachboden des Schulhauses und hörte plötzlich aufgeregte Stimmen. Durch ein Loch im Fußboden waren neue Elektrokabel gezogen worden, aber sie waren noch nicht verputzt. Durch dieses Loch konnte er in den kleinen Vorbereitungsraum des Zeichenlehrers sehen. Er sah den Zeichenlehrer und die Frau des Direktors am Boden liegend. Der nackte Arsch des Zeichenlehrers war mit einem großen bläulichen Muttermal gekennzeichnet. Über einen längeren Zeitraum beobachtete er das heimliche Liebesspiel. Kurz darauf forderte der Zeichenlehrer wegen einer zerschlagenen Fensterscheibe in seinem Nebenraum eine Disziplinarstrafe für den Hausmeister, weil die Scheibe seit Wochen nicht repariert wurde. Der Direktor sprach dem Hausmeister wegen Faulheit einen Verweis aus. Deshalb erzählte der Hausmeister nun jedem seine Beobachtungen. Der Zeichenlehrer verklagte den Hausmeister vor Gericht wegen übler Nachrede. Der Richter fragte den Hausmeister, ob er beweisen könne, wirklich den Zeichenlehrer durch das Loch in der Decke zum Boden gesehen zu haben. Der Hausmeister beschwor den Arsch des Zeichenlehrers hundertprozentig wiederzuerkennen, weil er durch ein großes blaues Muttermal gekennzeichnet wäre. Da musste der Zeichenlehrer vor prall gefülltem Gerichtssaal die Hose runterlassen. Und siehe da, ein blaues Muttermal kam zum Vorschein. Der Hausmeister wurde freigesprochen. Der Zeichenlehrer wurde entlassen. Der Direktor ließ sich scheiden und an eine andere Schule versetzen. Die Direktorsfrau zog nach Berlin. Ich bin gespannt, welchen Lehrer wir nun in Fachzeichnen bekommen werden. Meine Kollegen lachten und Carly sagte, so etwas hat es während meiner Lehrzeit nicht gegeben. Als wir endlich das fertig umgebaute Fachwerkhaus erreichten, staunten wir über das bereitstehende Fahrzeug zum Umsetzen unserer Baustelleneinrüstung. Sonst hatten wir immer mit einem großen LKW mit Plane zum Schutz vor Regen umgesetzt. Aber heute sollten wir auf einen Tiefladeranhänger, welcher von einem Traktor mit grünem Fahrerhaus gezogen wurde, unsere fertige Baustelle beräumen. Carly fragte, damit sollen wir umsetzen? Der Traktorist antwortete, natürlich, das ist auch für mich etwas Neues. Sonst transportiere ich Planierreiben und Dieselwalzen. Nachdem wir unsere Arbeitskleidung angezogen hatten, stellten wir die Mischmaschine, Wasserfass, Schubkarren, Werkzeugkisten, Schlauch, Kabel, Gerüsttafeln, Sand, Zement, Kalksäcke, Bretter, den Ofen, den Tisch, die Bank, die Stühle und den Bauobot auf den Anhänger. Einen vollen Kasten Bier stellten wir hinter die Bank. Ich setzte mich im Fahrerhaus des Traktors auf den bequemen Sitz hinter dem Fahrer. Meine Kollegen nahmen lachend auf den Stühlen und der Bank am Tisch auf dem Tieflader Platz. Sofort wurden Karten gemischt, Skat gespielt, Bier getrunken und geraucht. Der Fahrer meinte, wir müssen einen kleinen Umweg fahren. Ich brauche Kalk und Zement. Wenzel sagte, von uns aus kann die Fahrt den ganzen Tag dauern. Wir sitzen hier sehr gut, wie im Wirtshaus. Die Fahrt begann. Im Schneckentempo und herrlichem Sonnenschein fuhren wir aus dem Dorf hinaus und auf einer wenig befahrenen Straße zum kleinen Bauernhaus des Traktoristen. Dort wechselten 2 Sack Kalk und 3 Sack Zement den Besitzer. Die Fahrt ging weiter bis zum nächsten Wirtshaus. Wir setzten uns an den Stammtisch. Der Wirt füllte am Zapfhahn die Biergläser und fragte, wollt ihr einen Schnaps trinken auf meine Rechnung? Wenzel sagte, Also so etwas haben wir auch noch nicht erlebt. Wenn ein Wirt einen Schnaps ausgibt, braucht er irgendwas. Der Wirt bestätigte, genau so ist es. Es gibt kein Bammerdejoy und alle Handwerker sind überlastet. Ich habe im Hof eine kleine Wand zu verputzen. Ihr habt doch alles mit. Ihr bekommt auch jeder ein Mittagessen, Bier und Schnaps. Eberhard rief, das machen wir. Alle sprangen auf, suchten auf dem Anhänger das Werkzeug und Willi mischte gleich im Schubkern den Mörtel. In kürzester Zeit war die Wand verputzt. Wir ließen uns das köstliche Schnitzel mit Kartoffeln und Mischgemüse sowie das Bier und den Schnaps schmecken. Der Wirt bedankte sich für die Arbeit und das Material. Eberhard winkte ab und sagte, das war doch nur Volkseigentum. Bevor wir unsere Fahrt fortsetzten, stellte Wenzel zwei Gerüsttafeln senkrecht zu beiden Seiten des Anhängers auf und schrieb mit weißer Kreide in großen Buchstaben darauf, wir fahren für den Frieden. Lachend setzten wir uns auf unsere Plätze und fuhren weiter. Der Traktor tuckerte im Schneckentempo steil bergauf. Meine Kollegen stiegen während der sehr langsamen Fahrt ab und pinkelten an einen Straßenbaum. Danach folgten sie dem Fahrzeug im Laufschritt, stiegen auf den Tieflader und setzten sich auf ihre Plätze. Bei herrlichem Sonnenschein und blauem Himmel tuckerten wir durch die Landschaft und erreichten die Stadt. Ich war froh, im Fahrerhaus des Traktors zu sitzen, denn die Leute auf den Bürgersteigen zeigten mit den Fingern auf die seltsame Fuhre. Willi steckte Papier, klein gehacktes Holz und etwas Dachpappe in den Ofen. Er steckte die Ofenrohre daran und entfachte ein Feuer. Schwarzer Rauch zog hinter uns her und vernebelte die Straße. In Schrittgeschwindigkeit fuhren wir auf dem Markt am Rathaus vorbei, mit einem knatternden Traktor, auf dessen Anhänger das gesamte Baustellengerümpel, ein Bauabort, ein qualmender Ofen und ein Tisch, an dem schreiende, biertrinkende und Skat spielende Maurer saßen und zu beiden Seiten wir fahren für den Frieden geschrieben stand. Als wir endlich aus der Stadt hinausfuhren, überholte uns mit Tatütata und Blaulicht ein Polizeiauto. Es hielt vor uns an und stoppte unsere Fahrt. Die Polizisten stiegen aus, zeigten auf die Schrift »Wir fahren für den Frieden« und riefen »Wer hat das da drauf geschrieben?« Eberhard erwiderte »Das wissen wir doch nicht. Wir haben im Wirtshaus Mittag gegessen« und als wir herauskamen, stand das da drauf. Vielleicht war es irgendein Parteisekretär. Ein Polizist schrie, wegmachen. Wenzel klappte die Tafeln um und wir konnten unsere Fahrt fortsetzen. Endlich erreichten wir am späten Nachmittag unsere neue Baustelle. Ein sehr großes, seit langem leerstehendes Landgasthaus mit Tanzsaal sollte zu einer Gardinenfabrik umgebaut werden. Unsere Ausrüstung stellten wir in den Keller. Als erste Arbeit musste eine Stützmauer betoniert werden. Die Zimmerleute hatten bereits die Schalung errichtet. Um den Beton in die Schalung zu bringen, brachte unser LKW ein 6 Meter langes Förderband. An einer Kurbel konnten die Höhe eingestellt werden. Zuerst musste eine Funktionsprobe durchgeführt werden. Ich rollte das Kabel aus und Eberhard fragte, wer traut sich auf dem Förderband zu laufen? Wenzel prahlte, da ist doch nichts dabei. Er stieg auf das Band und ich steckte den Stecker in die Steckdose. Das Band lief. Ruckartig wurde Wenzel nach vorn befördert. Mit den Händen rudernd und taumelnd schrie er, ausschalten. Er war bereits in der Mitte angelangt, als er nach hinten umfiel und sitzend weiter befördert wurde. Er schrie, ausschalten. Eberhard betätigte den Schalter. Aber er funktionierte nicht. Wenzel wurde hilfeschreiend vom Band befördert und fiel als 1,60 Meter Höhe sitzend in den Dreck. Er stand auf und schrie, warum habt ihr den nicht ausgeschaltet? Eberhard sagte, der Schalter ist kaputt. Wenzel lief umher und rieb sich mit beiden Händen seine Arschbacken. Ich zog den Stecker heraus und das Band hielt an. Weil Feierabend war, durfte ich mit dem Traktor nach Hause fahren. Am nächsten Tag fehlte unser Kollege Wenzel. Während wir Beton mischten und die Stützmauer betonierten, fuhr unser Meister auf die Baustelle. Er schrie, ihr müsst doch gestern alle besoffen gewesen sein. Kein normaler Mensch läuft auf einem eingeschalteten Förderband. Solche Spielereien sind verboten. Demnächst wird das Trinken von Alkohol auch verboten. Egon fragte, wie soll denn da eine gerade Wand gemauert werden, wenn die Mauer kein Bier mehr trinken dürfen? Der Meister schrie, ich muss auch Brause trinken. Wenzel ist krankgeschrieben. Der Krankenschein ist immer im Betrieb abzugeben. Ich saß gestern Abend bei mir zu Hause am Küchentisch und habe Zeitung gelesen. Da kam Wenzel und legt mir den Krankenschein auf den Tisch. Er dreht sich um, zieht seine Hosen runter, bückt sich und zeigt mir seinen nackten Arsch mit vielen blauen Flecken. Da kam meine Frau aus dem Keller zurück ins Zimmer, ließ vor Schreck zwei Kompottgläser fallen, hält sich die Augen zu und schreit, was macht denn ihr für Sauereien? Ich lass mich scheiden. Meine Frau denkt nun, wir sind schwul und Wenzel ist mein Geliebter. Also so geht das nicht. Wütend stieg er ins Auto. Er sagte noch, der Elektriker wird bald kommen, um den Schalter zu reparieren. Ich mache ab morgen Urlaub, weil ich nun wegen euch eine Ehekrise habe. Er knallte die Autotür zu und fuhr mit Vollgas davon. Im Hof des alten Gasthauses stand ein alter, großer, steinerner, rechteckiger Wassertrog mit einer Pumpe. Vermutlich konnten dort früher die Pferde getränkt werden. Am Wassertrog stand unsere Mischmaschine und daneben lag der Sandhaufen. Ich betätigte den großen Pumpenschwengel und klares Brunnenwasser sprudelte aus der Pumpe in den Trog. Am späten Nachmittag reparierte der Elektriker den Schalter am Förderband. Willi schaltete den Mischer aus. Die Sonne schien und Willi zog seine Arbeitskleidung aus. Er stieg mit seinen kurzen Turnhosen in den Wassertrog, um ein erfrischendes Bad zu nehmen. Planschend tummelte er sich in dem klaren, kühlen Wasser. Er freute sich wie ein kleines Kind. Da ich in der Nähe war, ging ich hin und fragte, Willi, was sollen denn die Leute sagen, wenn du hier während der Arbeitszeit rumplanscht? Willi schlug mit den Händen aufs Wasser, dass es nur so spritzte und antwortete, ist mir total egal. Auf der Dorfstraße fuhr eine junge Frau mit einem Kinderwagen ihr Baby aus. Völlig übermütig stand der Badende auf. Die Frau kramte im Kinderwagen. Willi stand im Wasserbecken. Das Wasser reichte ihm bis über die Knie. Willi streckte beide Arme hoch, winkte mit den Händen über dem Kopf der Frau zu und schrie, Juhu, Juhu! Ich stand direkt hinter dem tropfenden Willi. Die Frau sah verwundert herüber. Da griff ich blitzschnell beiderseits an die kurze tropfende Turnhose von Willi und zog diese bis unter die Knie ins Wasser herunter. Willi stand völlig nackt mit hochgehaltenen Armen wie versteinert im Wasserbecken und rief, oh, oh. Die ca. 15 Meter entfernt stehende Frau sah mit rotem Kopf den nackten riesigen Willi mit seinem zwergenhaften Zipfel, schüttelte nur mit dem Kopf und schrie, ihr Schweine, und schob dann eilig den Kinderwagen weiter. Nach einiger Zeit überwand Willi seinen Schreck, der ihn für Sekunden gelähmt hatte. Er setzte sich plumpsens ins Wasser, dabei seine Turnhose hochziehend. Ich ergriff lachend die Flucht. Willi stieg aus dem Wasser und schimpfte. Ich hab gedacht, du bist mein Freund. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Das vergesse ich dir nie in meinem ganzen Leben. Danach ging er in die Baubude, schloss die Tür hinter sich. Nach einiger Zeit kam er bekleidet mit Arbeitshose und Arbeitsjacke wieder heraus. Er hängte die kurze blaue Turnhose zum Trocknen über den Pumpenschwengel, setzte sich auf den Sand und zog die Schuhe an. Nach einiger Zeit näherte ich mich mit einem leeren Schubkarren der Mischstation. Zaghaft fragte ich den schaufelnden Handlanger, bist du mir noch böse? Er drehte sich zu mir um, stützte sich auf den Schaufelstiel und belehrte mich mit ernster Miene. Eigentlich müsste ich dich jetzt übers Knie legen und verhauen oder dir wenigstens eine knallen. Aber leider darf man einen Lehrling nicht schlagen. Das ist dein großes Glück. Ich tröstete ihn, aber das war doch nur Spaß. Er antwortete aufgeregt, nur Spaß. Und wenn jetzt die Frau zur Polizei geht und mich anzeigt, dann holen sie mich ab und sperren mich ein als Entblößer. Das habe ich dann dir zu verdanken. Zum Glück holte die Polizei ihn nicht ab. Ich fragte, soll ich dir eine Flasche Bier bezahlen? Er antwortete, nein, ich habe keinen Durst. Ein fremder LKW fuhr auf die Baustelle. Der Fahrer stieg aus und schrie, abladen. Willi ging dem Fahrer entgegen und fragte, ist das für uns? Der Fahrer hielt einen Zettel in der Hand und fragte, ist das hier die neue Gardinenfabrik oder nicht? Willi antwortete, ja, aber was sollen wir denn mit drei Brunnen ringen? Der Fahrer antwortete gereizt, das weiß ich doch nicht. Abladen aber schnell, ich will heute pünktlich Feierabend machen. Willi fragte, wie sollen wir denn die Dinger abladen? Der LKW-Fahrer fragte erstaunt, habt ihr keinen Kran? Willi rief wütend, was habt denn ihr für Vorstellungen? Ihr ladet die Brunnenringe einfach mit dem Kran auf und wir können die Dinger mit der Hand abladen und dann auch noch schnell, weil du pünktlich Feierabend machen willst. Was denkst denn du, wenn wir erst pünktlich Feierabend machen? Dann stehst du morgen oder übermorgen noch hier, verstehst du das? Der Fahrer schlug vor, wir nehmen ein paar Kanthälzer mit und fahren die 100 Meter bis an den Dorfrand. Dort legen wir Kanthälzer an und rollen vorsichtig die Ringe runter in die weiche Wiese. Die paar Meter rollt ihr dann die Brunnenringe hierher auf die Baustelle. Am Dorfrand legten wir die Kanthälzer an die Ladefläche und rollten vorsichtig den ersten Betonring vom LKW. Plötzlich knackte ein Kantholz und zerbrach. Der Betonring kippte um und zerschellte am Boden. Den nächsten Ring rollten wir wieder vorsichtig auf die Kanthölzer. Doch der schwere Ring wurde immer schneller. Panikartig sprangen wir zur Seite. Der Ring rollte herunter auf die abschüssige Wiese und immer schneller rollte er den Hang hinunter direkt in den Teich. Willi sagte noch, Glück, Glück, weg war er. Ja, einen Brunnenring haben wir ja noch. Ich holte von der Baustelle ein langes Seil. Dieses legten wir um den auf der Ladefläche stehenden Ring. So konnten zwei Mann den herunterrollenden Ring etwas abbremsen. Der LKW fuhr davon und wir rollten den Betonring die Dorfstraße entlang zur Baustelle. Kurz darauf fragte ein in der Nähe wohnender Bauer, ob wir irrtümlicherweise seine bestellten Brunnenringe abgeladen hätten. Willi gab dem Bauer den unleserlich geschriebenen Lieferschein und zeigte auf den neben ihm stehenden Brunnenring. Er sagte, ein Ring ist beim Abladen zerschellt, der zweite liegt unten im Teich. Wenn im Herbst der Teich abgelassen wird, um die Karpfen rauszuholen, kannst du ja den Ring rausschieben. Im Herbst, schrie der Bauer empört, ich brauche die jetzt. Ihr seid zu blöd, die Ringe abzuladen und da wollt ihr große Häuser bauen? Na, das kann ja was werden. Wütend schob der Bauer den Betonring von der Baustelle. Willi rief ihm noch nach. Das nächste Mal ladest du deinen Scheißdreck selber ab. Nicht mal ein Dankeschön kriegt man. Der Bauer rief aufgebracht zurück. Einen Arschtritt könnt ihr kriegen. Plötzlich riefen die Zimmerleute aus dem abgedeckten Dach zwischen den Dachbalken heraus. Kommt nur mal rauf, wir haben was gefunden. Alles stehen und liegen lassen rannte jeder ins Haus und die Treppe hinauf in den Dachboden. Die Zimmerleute standen vor einer kleinen Holzwand. Dahinter standen zwei Korbflaschen, in der einen waren ca. 3 Liter und in der anderen 2 Liter goldgelbe Flüssigkeit, fest mit einem Korken verschlossen und mit rotem Wachs versiegelt. Das Versteck war auf der Schattenseite des Dachbodens hinter einer dicken Giebelmauer angelegt, wo immer die gleiche Temperatur herrschte. An den mit Weidengeflecht ummantelten Glasflaschen befand sich kein Etikett. Willi machte schnell seine Zigarette aus und warnte, das ist Sprengstoff, das ist Nitroglycerin, wir müssen sofort die Polizei holen. Wenn das in die Luft fliegt, sehen wir uns alle im Himmel wieder. Egon holte sein Taschenmesser raus, kratzte den roten Wachs ab, drehte den Korken hinein und zog den Korkenzieher heraus. Vorsichtig wedelte er mit der Handfläche über der offenen Flaschenhals. Dabei schnupperte er ständig. Die Stirn in Falten gelegt, überlegte er laut. Ich weiß auch nicht, es riecht jedenfalls nicht schlecht. Eberhard schlussfolgerte. Also wenn das hier ein Gasthaus war, dann hat der Wirt hier bestimmt keinen Sprengstoff versteckt, sondern während des Krieges was zum Trinken. Ich vermute Wein oder Schnaps zum Tauschen gegen was zu essen. Und ehe er tauschen konnte, ist er gestorben. Der ältere von den beiden Zimmerleuten holte ein Messer aus seiner Tasche und begann, das Korbgeflecht abzuschneiden. Auf der Glasflasche befand sich eine Schrift. Diese Schrift war gleich bei der Flaschenherstellung mit entstanden. Es waren mehrere Worte auf Französisch. Ein Wort entzifferten einige gleichzeitig. Cognac, Destillationsfabrik 1860. Willi staunte. Seit 100 Jahren stehen die schon hier. Wenzel entgegnete, Quatsch, die Fabrik ist so alt. Der Cognac steht vielleicht seit 20 Jahren hier. Ich behauptete, Wenn der Schnaps seit 20 Jahren hier steht, dann ist er bestimmt schlecht, also ungenießbar. Ewart spottete, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Wenn ein Weinbrand verschlossen ist und bei gleicher Temperatur lagert, wird er immer besser. Hol mal einen Becher, ich will mal kosten. Ich holte in Windeseile meinen Thermosflaschenbecher. Egon goss etwas von der Flüssigkeit hinein und roch daran. Ewart riss ihm den Becher aus der Hand, schnupperte daran und kostete etwas. Die Spannung war unerträglich. Wird Ewart nun tot umfallen oder erwartete uns eine große Baustellenfeier? Ewart schloss die Augen. Seine Hand mit dem leeren Becher sank immer tiefer. Ende. Bitte weitersagen. Eine sehr spannende, lustige Fortsetzung folgt demnächst.